Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk. Der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 159. Ausgabe vom Hoffefunk. Schon zum vierten Mal begleiten wir euch in eine neue Spielzeit. Pellegrino Matarazzo hatte jetzt die Zeit, unsere Mannschaft vorzubereiten und wir werden gegen Freiburg sehen, wie das so geglückt ist. Aber wir haben ja auch schon das ein oder andere gesehen gegen Lübeck. Und darüber werden wir heute außerdem darüber sprechen. Jonas, erstmal eine ganz allgemeine Frage vielleicht von mir. Wie ist denn jetzt dein Gefühl vor dem Bundesliga-Start? Wenn ich mich richtig erinnere, meintest du ja, Platz 6 wäre ideal und Platz 10 wäre eigentlich schon eine klare Enttäuschung für dich. Bleibst du bei dieser Einschätzung oder wie ist dein Gefühl jetzt nach diesem DFB-Pokalspiel?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen mal wieder. Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das Lübeck-Spiel an dieser Einschätzung geändert haben sollte. Weil für mich war dieses Lübeck-Spiel kein Maßstab. Klar, natürlich am Ende musst du sagen, Lübeck hat es sehr lange sehr gut gemacht. Lübeck war wahrscheinlich ein besserer Gegner für viele, als wir es erwartet hätten. Aber über lange Sicht haben wir uns ja dann doch äußerst souverän durchgesetzt. Das ist alles, was für mich an diesem Tag gezählt hat. Weil das ein Drittligist wie Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Bundesligist kämpft und ackert, das ist ja wohl klar. Und genau so war es auch. Und deswegen Respekt an Lübeck. Die müssen sich nicht verstecken. Die haben eine gute Leistung gezeigt, aber trotzdem höchst souverän von uns.
Genau, darüber reden wir gleich nochmal genauer. Zu diesem Thema Erwartungshaltung und so weiter hat sich jetzt auch erstmals Pellegrino Matarazzo geäußert. Ne? Mhm. Also da wollte der Journalist offenbar so ein bisschen rauskitzeln, wie denn die Zielsetzung ist in dieser Saison. Und ich schlage vor, Jonas, wir hören es uns einfach mal zusammen an. Oder hast du die heutige PK schon gehört?
Nee, aber ich höre es mir gerne mit dir zusammen an. Gut, und ich kann mir wirklich auch schon fast denken, was er sagen wird.
Dann gucken wir doch mal, was Pellegrino Matarazzo heute bei der PK gesagt hat.
Nico Beck, Rhein-Neckar Zeitung.
Ja, ich würde es gerne nochmal versuchen. Wir hatten vorhin ja über die Entwicklungsziele, die du mit deiner Mannschaft hast, gesprochen. Gibt es denn aber irgendwas, was du mit den Jungs besprochen hast? Eine konkretere Zielsetzung, vielleicht auch Etappenziele, dass man sagt, man will nach den ersten 10 Spieltagen in einer gewissen Tabellenregion stehen. Kannst du uns da irgendwas verraten, was da wie ihr da rangeht?
Nein, kann ich nicht.
Ich weiß nicht, inwiefern das den einen oder anderen überraschen mag, Jonas. Mich würde nur deine Einschätzung interessieren. Wie bewertest du diese Kommunikationsstrategie, würde ich fast sagen?
Ich würde sagen, dass man einfach aus den vergangenen Jahren gelernt hat. Und ja, warum auch nicht? Das würde ich jetzt erstmal als positiv sehen, weil natürlich die Leute, die denken, dass Matarazzo mit der Mannschaft keine Ziele ausgemacht hat oder dass auch Rosen und Co. keine Ziele vorgeben, das sind Narren, sondern natürlich haben wir Ziele und die sind auch intern klar kommuniziert. Aber warum sich überhaupt aufs Glatteis theoretisch begeben, wenn es keine Not dafür gibt? Also die Mannschaft weiß es, er weiß es, klar, wir als Fans, es würde uns brennend interessieren. Wenn man sich ein bisschen mit der TSG beschäftigt, dann kann man sich wahrscheinlich auch so das ungefähre Ziel denken, aber warum es mit der kompletten Presselandschaft teilen? Du hast ja nichts davon.
Hat ja Matarazzo ehemaliger Chef Nagelsmann auch ganz ähnlich gehandhabt und später hat Matarazzo durchaus anklingen lassen, dass es intern durchaus ein Ziel geben wird. Mhm. Jonas, was würdest du denken, was ist denn aus deiner Sicht vermutlich das interne Ziel? Ne? Wir können es nicht wissen, aber ein bisschen mutmaßen kann ja auch Spaß machen.
Aha. Also ich glaube gerade aufgrund dessen, dass die letzte Saison so schleppend vonstatten gegangen ist, beziehungsweise wenn wir am Ende nicht noch eine sehr große Kurve gefahren wären, hätte das auch jetzt in der zweiten Liga ja, ein böses Erwachen hätte geben können. Deswegen glaube ich, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist mit der Zielsetzung und sich eher vielleicht eine ruhige Saison wünscht mit Ambitionen nach oben. Das ist jetzt klar, das ist jetzt auch sehr diplomatisch von mir formuliert, aber ich glaube nicht, oder ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das klare Ziel an Pellegrino Matarazzo Europa ist. Sei es die Conference League, sei es die Europa League, das hoffe ich wirklich nicht, weil dafür sind auch andere Teams einfach zu stark, dass das ein Ziel ist, an dem man Pellegrino Matarazzo messen wird. Da gibt es für mich einfach andere Punkte. Beispielsweise schafft man es dieses Jahr, eine Spielidee zu entwickeln, schafft man es dieses Jahr, junge Spieler weiterzuentwickeln, schafft man es dieses Jahr, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur mal die Großen zu ärgern, sondern einfach mal, es macht mir doch gar nichts aus, wenn wir gegen Bayern, Dortmund und Leipzig verlieren. Das ist doch eingeplant. Sondern schaffen wir es gegen Gegner, die faktisch schlechter sind als wir, souverän zu gewinnen. Und das war in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Problem. Da hast du gegen Bayern unentschieden gespielt und am nächsten Spieltag gegen Köln hast du eine Packung bekommen. Und das zeigt einfach, dass es keine richtige Konstanz gibt. Und das wäre für mich dieses Jahr viel, viel wichtiger. Neben natürlich einer sehr beruhigenden Saison, wo es wegen mir natürlich auch gerne nach Europa gehen könnte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass gerade auch zwischen Rosen beispielsweise und Matarazzo man da jetzt nicht sagt, es muss mindestens Platz 8 werden. Das kann ich mir schwer vorstellen, gerade nach so einer Saison, gerade nachdem man ja auch weiß, okay, da sind auch offensichtlich Sachen schiefgelaufen, für die jetzt auch nicht unbedingt der Trainer oder die Trainer was konnten. Deswegen ja auch diese Ankündigung mit dem Umbruch und so weiter. Ich kann mir aber schon vorstellen, das ist nur eine Mutmaßung, dass Matarazzo intern, also in der Kabine, das Ziel ausgerufen haben wird, um Europa mitspielen zu wollen. Einfach auch, weil es genug Spieler gibt in unserem Kader, die diesen Anspruch ohnehin schon haben. Ne? Sowohl jetzt die ganzen älteren Hasen, in Anführungszeichen, Vogt, Grilic und so weiter, die auch das Niveau haben, aber auch Junge, die dazugekommen sind, wie, Leute, die dazugekommen sind, wie Weghorst oder so, oder Scholloy, die sicherlich auch auf die Europa League schielen werden. Aber natürlich zu sagen, wir müssen in die Europa League kommen, ist angesichts des Budgets einfach illusorisch, ne? Muss man auch sagen.
Ja, aber, das gehört auch zur Wahrheit dazu, du holst dir nicht Spieler wie ein Grilic, ein Attila Scholloy und ein Weghorst, wenn du nicht wenigstens davon träumst, nach Europa zu kommen. Also, klar. Der langfristige Plan dahinter ist schon klar zu erkennen. Aber klar, wir sind in einem Leistungsgeschäft. Am Ende vom Tag zählen nur die harten Fakten. Gewinnst du Spiele, verlierst du Spiele. Und soweit ich das jetzt von außen betrachten kann, finde ich unsere Kaderplanung bis jetzt sehr gelungen, sage ich jetzt einfach mal bis jetzt. Man könnte vielleicht darüber nachdenken, noch einen Innenverteidiger abzugeben bzw. zu verleihen, weil es einfach zu viele gibt, die Stammplatz, die einen Stammplatz haben könnten. Und was mich auch gewundert hat, dass wir scheinbar ja wirklich auf der Linksverteidiger, also linker Außenverteidigerposition, nicht mehr aktiv werden, vielleicht sogar. Ob ein Bülter das teilweise machen soll, ja, oder ein John haben wir da noch.
Ich denke, das ist aktuell der Plan, ja.
Ja, ich glaube auch, dass das dieses flexible System werden soll mit Bülter als LAV und mit dem linken Innenverteidiger, der dann auch in Ansätzen den Linksverteidiger ersetzen soll. Kann natürlich funktionieren, ich fände es trotzdem ein bisschen beruhigender, auch einen klassischen Außenverteidiger bzw. ein Pendant zu Karajabek zu haben, weil ich weiß nicht, ob Skoda es wirklich ist.
Ja, das ist klar die Frage. Wer sich sicherlich ganz ordentlich präsentiert hat, anders als Sko, war Justvan von Paderborn, ne? Der jetzt mal ganz unabhängig vom Tor Akzente setzen konnte und auch regelmäßig Minuten bekommen hat bisher, egal ob im Pokal oder davor, der ja auch sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Aber ja, von meinem grundsätzlichen Gefühl würde ich auch lieber einen Innenverteidiger loswerden und noch einen Außen einkaufen, aber wenn das mit Bülter so klappt, ne, wenn, dann wäre das für mich auch in Ordnung. Ne? Mhm. Dann ist aber natürlich wieder das Problem, Gott möge es verhüten, was ist, wenn Pavel sich verletzt? Mhm. Mal wieder.
Ja, und oder auch mal ein Sko, der auch sehr verletzungsanfällig ist. Also es soll auch schon vorgekommen sein, dass beide zeitgleich nicht spielen konnten. Und, also ich will kein Spiel sehen, bei dem wir Bülter auf links und Bebu als auf rechts haben. Also das ist Vogelwild. Da hast du drei Verteidiger und Grilitsch vorne dran. Und dann kommt auch noch ein guter Gegner. Ich weiß es nicht. Also klar, wir haben noch einen Jon in der Hinterhand, aber auf was für einem Niveau der sich gerade befindet nach einer langen Zeit in der zweiten Liga, das kannst du natürlich auch nicht einschätzen.
Schwer zu sagen. Wie gesagt, wie just waren, traue ich dazu, das Niveau mitzubringen. Aber auch da muss man erstmal beobachten. Mhm. Aber die ersten Ansätze sind aus meiner Sicht ganz positiv bei dem Ex-Paderborner.
Genau, und wir müssen das ja auch noch nicht abschließen, weil das Transferfenster ist ja auch noch knappe 2 Wochen offen. Vielleicht passiert ja noch was.
Exakt, exakt.
Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch noch keinen Abnehmer für Nuhu, für vielleicht Samer Sekou und auch für Bogarde gefunden. Also ich glaube, da wird auch noch auf Hochtouren gearbeitet.
Also da wird man sicherlich noch versuchen, das ein oder andere zu machen. Wir werden das beobachten und dann gegebenenfalls näher besprechen. Aber jetzt gibt es ja auch nicht ganz so viel Bedarf und ganz so viele Sorgen, denn wir haben es erstmal geschafft, nachdem wir gezittert haben gegen Rödinghausen, gezittert haben gegen Viktoria Köln, ziemlich entspannt für unsere Verhältnisse in Runde 2 zu kommen und das auch noch gegen ein Profiteam. Ne? Lübeck Drittligist, anders als Rödinghausen beispielsweise. Und nach einer etwas schleppenden Anfangsphase war das doch eine starke Vorstellung. Ich persönlich konnte das Spiel nicht vollständig sehen, leider. Deswegen erstmal die Frage an dich, Jonas. Wie viel Freude hattest du insgesamt beim Zusehen? Hast du es gerne gesehen oder hattest du doch häufiger mal Bedenken, Sorgen, Kopfschmerzen?
Ja, die erste Halbzeit war jetzt noch nicht wirklich hochklassig. Die zweite Halbzeit war dann schon spielerisch auch gut. Obwohl ich sagen muss, dass man in der zweiten Halbzeit ganz deutlich gemerkt hat, dass die Lübecker alle ihre ganze Power in der ersten Halbzeit schon rausgeballert haben. Weil die kamen dann den Spielern nicht mehr hinterher, dann hat man wirklich schon den spielerischen Unterschied gesehen. Dann hat ein Bebu auf rechts angefangen zu dribbeln und kam spielerisch einfach durch. Ich muss auch ehrlich sagen, auch das 1:1 von Kramaric in der 42. Minute, das war natürlich, wenn du das Tor einfach so siehst, das war eine Sternstunde, das waren wunderschöne Bewegungen direkt am 16er. Also mich hätte er damit auch schwindlig gespielt. Aber genau diese Bewegungen, die klappen eben auf Bundesliga-Niveau schon ein, zwei Saisonchen nicht mehr. Mit Bundesliga-Verteidigern, die Kramaric natürlich vorher in Videoanalysen gezeigt bekommen und die auch mittlerweile einen Tacken schneller sind als er, die ganzen Verteidiger, da klappt das alles nicht mehr. Diese ganzen Finden, die er immer macht, die funktionieren nicht mehr. Und deswegen würde ich mir, ja, ich sag, schön, dass er getroffen hat, schön, dass er dadurch Selbstbewusstsein tanken kann, weil ich glaube, Kramaric ist ein Spieler, der braucht es, der muss Selbstbewusstsein haben, um ein gutes Spiel spielen zu können, aber man braucht nicht erwarten, dass Kramaric solche Tore in der Bundesliga regelmäßig schießt. Also, absolut. Wir haben es souverän gemacht, aber Lübeck natürlich auch nicht der Sparringspartner, den man sich vorgestellt hat.
Klar. Ich sehe das einfach nur, den Doppelpack von Kramaric eher als Hoffnung dafür, ihm so ein bisschen einen Schubser zu geben in eine gute Saison. Ne, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird als die bisherige, darf man ja auch nicht vergessen. In 32 Spielen 12 Tore zu schießen und 5 Assists zu leisten, ist schon stark. Denn unsere Mannschaft hat ja eigentlich nicht funktioniert in der letzten Saison. Und trotzdem da 17 Mal zu scoren, ist dann schon relativ beachtlich. Und jetzt gehen wir mal davon aus, die Mannschaft funktioniert etwas besser. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht niedrig, dass auch Kramaric häufiger trifft und da könnten ihm jetzt diese 2 Treffer direkt schon mal so ein bisschen Auftrieb und Selbstvertrauen geben. Das ist auch eher meine Hoffnung. Aber ich glaube, ich sage es einfach mal so, wie ich es hoffe, dass das Kramaric schon auch bewusst ist, dass das gegen Philipp Lienhardt am Samstag so nicht funktionieren wird.
Ja, genau. Und dann haben wir eigentlich noch vorab letzte Woche darüber geredet, du hast gesagt, Wekost wird nicht starten. Ich habe gedacht, er startet. Er hat gestartet. Und wir haben ja auch gesagt, wir glauben, dass langfristig Stiller rausrotiert wird und Bebou startet. Bebou saß jetzt auf der Bank. Was hältst du von der Entscheidung? Bebou, also man sagt ja immer, weißt du, wenn so ein Star kommt und auf einmal wird ein etablierter Spieler auf die Bank gesetzt, das sorgt immer für so ein kleines Geschmäckle. Was glaubst du, wie das kommuniziert wurde, dass Weghorst kommt, als in Anführungszeichen Bundesliga-Star, der aber seit Jahren nichts mehr gezeigt hat und auf einmal muss ein Ilas Bebou, der seit Jahren bei uns gesetzt ist, auf die Bank? Wie wurde das intern aufgenommen und kommuniziert?
Ja, ich denke, es ist jetzt erstmal nur ein Pokalspiel und ich kann mir nicht vorstellen, dass Matarazzo jetzt wirklich vorschwebt, Bebou als Joker zu haben. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass das so kommuniziert worden ist. Ich glaube tatsächlich, auch wenn diese Aufstellung, die ich hier gerade nochmal sehe, schon sehr, sehr nah an einer möglichen Startelf dran ist, auch in der Bundesliga, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir so wirklich spielen. Kramaric hat sich natürlich fallen lassen, aber also im Prinzip war das eine relativ defensive Aufstellung, würde ich sogar sagen. Wir hatten nur einen echten Stürmer auf dem Platz mit Weghorst. Kramaric, wie gesagt, eher hängende Spitze. Bülter hat gar nicht auf der Position gespielt, kann das natürlich theoretisch auch. Und ich rechne schon weiterhin eigentlich damit, dass wir Kramaric im offensiven Mittelfeld sehen und stattdessen dann eben kein Stiller mehr. Ist natürlich riskant, ist was, was du nicht gegen alle machen kannst. Vielleicht ist es aber auch das, dass in meinem Kopf einfach die Kombination Weghorst-Bebou sehr, sehr reizvoll ist, weil du da einfach maximale Variabilität vorne drin hast. Gilt natürlich bis zu einem gewissen Grad für Weghorst-Kramaric auch, ne? Sind ganz unterschiedliche Stürmertypen. Kramaric ein sehr, sehr kompletter Fußballer. Natürlich so ein bisschen mit körperlichen Schwächen, in Anführungszeichen. Weghorst kann die komplett wettmachen, ist aber natürlich, also Wout Weghorst, jetzt nicht besonders beweglich. Jetzt auch nicht der technisch allerbeste. Aber ich rechne nicht damit, dass ich Angelo Stiller durchsetzen kann, auch wenn es der TSG sehr zu wünschen wäre. Ich sehe nämlich auch wirklich ein Problem, das passt jetzt gerade an der Stelle nicht perfekt, aber es ist mir egal, weil ich gerade von Stiller rede und davon, dass es ihm so wünschen wäre. Ich würde auch sagen, Matarazzo hat sich sicherlich das Ziel gesetzt und muss das auch eigentlich erreichen, dass mindestens ein, zwei junge Spieler es in die Startelf schaffen. Letzte Woche habe ich über eine mutmaßliche Startelf gesprochen, die 29 Jahre alt sein könnte. Ne? Also zum Beispiel, wenn Kabak nicht spielt, sondern eben in der Innenverteidigung, jetzt komme ich gerade nicht drauf, hilf mir. Scholloi. Ja. Zum Beispiel.
Scholloi ist aber auch nicht so alt.
Ja, aber, oder wie gesagt, Stiller raus, dafür Bebou rein, zack, hast du eine richtig alte Mannschaft. Worauf ich hinaus will, ja. Matarazzo wird einerseits selbst wollen und aber auch von außen erreichen müssen, dass junge Spieler sich durchsetzen. Da ist es jetzt gar nicht so wichtig, ob das letztlich ein Stiller ist oder ein Becker ist. Oder vielleicht auch ein Justwan oder so.
Und Dennis Geiger darfst du nicht vergessen.
Ja, das ist aber jetzt kein junger Spieler mehr. Dennis Geiger auch jetzt wieder langzeitverletzt, mutmaßlich. Aber irgendeiner aus der zweiten Reihe muss nachkommen, muss auch Chancen bekommen. Vielleicht ist auch schon Tom Bischoff an der Reihe, ich weiß es nicht. Aber irgendeiner von diesen vier oder fünf wird Matarazzo integrieren müssen. Sonst sind wir nämlich wirklich eine Rentnermannschaft. Und ich denke, dass auch Matarazzo klar ist, dass er das nicht bringen kann auf lange Sicht. Ich weiß nicht, ob das was mit der Entscheidung für Stiller jetzt zu tun hatte. Ich glaube es nicht. Aber auf lange Sicht ist es sicherlich ein Faktor, der zu berücksichtigen gilt. Und deswegen kann ich es mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass dann irgendwie ein Kabak trotz aller seiner Schwankungen regelmäßig draußen sitzt und ein Brooks regelmäßig spielt. Das sind so Sachen, die passen in meiner Fantasie da nicht so ganz zusammen.
Ja. Aber hältst du ein Mittelfeld, bestehend aus Kramaric, Prömel und Grilic, nicht für körperlich zu schwach und auch nicht defensiv orientiert genug?
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hältst du ein Mittelfeld, bestehend aus Kramaric, Prömel und Grilic, nicht für körperlich zu schwach und auch nicht defensiv orientiert genug?
Aber wenn du überlegst, Stiller da wirklich der richtige Mann?
Nee, aber vielleicht ein Geiger oder ein Samaseku. Du könntest ja theoretisch, in einer Welt, in dem Samaseku dann plötzlich nicht nach Griechenland gegangen wäre, sondern ein solider Bundesligaspieler wäre, könntest du das Ganze auch mit einem Samaseku auf der 6 und mit einem Grilic auf der Halbposition spielen. Das würde natürlich alles funktionieren. Das sind ganz andere Ansätze.
Absolut. Also ich sage jetzt einfach mal ganz hart, was ich denke. Samaseku wird wahrscheinlich bleiben, denke ich, angesichts dessen, dass wir kaum Geld für ihn bekommen würden. Wird aber keine große Rolle bei uns spielen. Meine Prognose, Matarazzo hält aus meiner Sicht keine großen Stücke auf ihn. Er saß 90 Minuten draußen. Finn Ole Becker kam stattdessen rein. Ich denke, dass auch Becker derjenige ist, der am ehesten von der jungen Garde jetzt gefördert werden soll. Der hat auch gute Ansätze in der Rückrunde gezeigt. Und Geiger ist sicherlich jemand, dem man den Stammplatz zutraut und der ihn auch haben soll. Aber ich weiß nicht, du hast die PK heute nicht gehört. Wer die PK heute sich angeguckt und angehört hat, merkt, das könnte wieder einige Wochen dauern. Und Geiger ist jetzt ja schon 4 Wochen raus. Also ich gehe nicht davon aus, dass Geiger relevant mehr als 20 Spiele machen kann diese Saison, weil es einfach bisher immer so war und weil die Saison jetzt wieder genau so wieder beginnt. Ja. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, ist Stiller da wirklich der defensive Mann? Aber ich weiß, was du meinst. Gerade auch, weil ja Prömel jetzt auch mehr offensive Freiheiten bekommt zuletzt. Trotzdem fehlt mir aktuell die Fantasie für einen Bebou als Joker. Auch wenn der vom Spielertyp her das ausfüllen könnte.
Ja, stimmt schon. Und ich werde auch das Gefühl nicht los, dass Matarazzo deswegen keinen klar defensiven Sechser will, weil er die Aufstellung ein bisschen nach Laufleistung aufstellt. Er will eine Mannschaft kreieren, die bis auf die Dreierkette hinten sehr flexibel ist. Also die fast überall rumrennen kann, die läuft, die eng steht und die sich gegenseitig dabei unterstützt. Auch wenn jetzt beispielsweise ein Grilic nicht das Zweikampfmonster ist vor dem Herrn im Vergleich zu anderen Sechsern, wäre aber ein Prömel und Stiller direkt daneben, um zu unterstützen. Also dass es eher um gemeinschaftliches Verteidigen und Angreifen geht, als jetzt um klare Positionsverteilungen. Und da passt übrigens auch ein Bülter perfekt ins Bild. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir den mal wirklich 90 Minuten lang angeguckt hast, auch wenn er nicht am Ball ist. Ich weiß nicht, wie er das noch macht, weil er ist ja auch schon 30. Der läuft wie ein Bescheuerter von vorne nach hinten. 90 Minuten absurd durch. Das ist unfassbar. Der rennt vorne rum, der rennt hinten rum bei Gegen Lübeck war er am Ende kurzfristig sogar mal vorne im Sturm und ist darum gerannt, nachdem Bebou eingewechselt wurde und ist gerannt wie ein Bescheuerter, also im positiven Sinne. Das ist wirklich heftig. Das zielt alles auf läuferische Leistung ab, bis auf eben einen Weghorst. Und das ist dann der Zielspieler vorne drin, der so ein bisschen aus diesem Spiel in der Mitte ausgeschlossen wird. Und ja, in der Theorie kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen.
Ja, wir wissen es jetzt ja auch nicht, weil es auch noch nicht öffentlich geäußert wurde, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es wieder relativ stark Richtung Umschaltspiel gehen soll und da würden die Spieler schon auch passen jetzt, die wir da so hätten. Aber da wäre natürlich auch Bebou jemand, der da eigentlich sehr, sehr gut reinpasst. Wobei ein Weghorst mag man gar nicht so denken, aber gerade aus Wolfsburger Zeiten erinnere ich mich noch ganz genau, dass du den durchaus auch im Umschaltspiel benutzen kannst.
So der langsam ist er nicht.
Genau, ja. Darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube nicht, dass Kramaric Weghorst abhängt, ganz und gar nicht. Kramaric ist sicherlich auf engem Raum, hat eine viel bessere und engere Ballführung, aber so in einem Sprintduell und auch was das Stellungsspiel angeht, da ist ein Weghorst gar nicht schlecht.
Und was mir bei Weghorst gut gefallen hat, also ich sage es nochmal, Lübeck war nicht der Gegner, wo man das jetzt an die große Glocke hängen darf, aber mein Lieblingstor von den Vieren war auf jeden Fall das 4:1. Weil Weghorst da was gemacht hat, was ich wirklich seit mehreren seit ein, zwei Saisons bei der TSG nicht mehr gesehen hat. Er hat einen Ball im 16er festgemacht, hat seinen Körper reingestellt, dass ein Verteidiger nicht drankam, weil einen Körper hat er ja, und hat dann geguckt, wer läuft in meinem Rücken, hat ihn abgelegt zu Just Wahn und Just Wahn hat draufgehauen und gut, der ist dem Torwart noch durch die Hosenträger, aber sei es drum. Das ist die Aufgabe eines Stürmers, wie man sich ihn vorstellt. Und das hat mir wirklich richtig gut bei Weghorst gefallen. Auch wenn er natürlich Tore technisch in dem Spiel noch glücklos war. Er hatte einen guten Kopfball, der ging leicht rüber. Ansonsten war er etwas blass. Aber das sind so die Momente. Bälle festmachen, Kopfballduelle gewinnen, Bälle verlängern, einfach Spieler binden in einem Eckball. Das ist sowas, was wir wirklich seit Jahren vorne drin nicht mehr hatten. Eigentlich seit Sandro Wagner.
Ja, das macht mich für die neue Saison zumindest mal in dahingehend optimistisch, dass eine Verbesserung eigentlich eintreten muss. Weil das so ein Puzzleteil ist, was wir ja auch lange verlangt haben. Und natürlich Weghorst auch ein Spieler ist mit einem, ja, überraschend hohen Potenzial für TSG-Verhältnisse und auch einem sehr großen Namen.
Mhm. Genau. Gut, dann haken wir mal das Lübeck-Spiel ab und gucken dann mal ein bisschen weiter. Jetzt gegen den SC Freiburg geht's los. Also es ist zwar ein Heimspiel, es ist natürlich gleich direkt das Baden-Derby, das heißt, das hat's in sich. Es ist natürlich aber auch einfach ein schwieriges Spiel, weil gegen Freiburg sahen wir in den letzten Jahren nicht immer gut aus, da ist zwar immer was drin, aber gegen Freiburg, da kannst du auch mal gleich das Auftaktspiel verlieren, je nachdem, wie es läuft.
Und lass mich vielleicht ganz kurz so ein bisschen vorstellen, wie sich Freiburg verändert bzw. nicht verändert hat. Und dann können wir uns ja so ein bisschen angucken, was Freiburg beispielsweise so gefährlich macht. Ich habe mir aber auch so ein paar Schwächen aus meiner Sicht notiert. Aber vielleicht erstmal ganz kurz, okay, was ist jetzt neu bei Freiburg? Freiburg ja mal wieder mit einer super Saison, Platz 5 am Ende, verdient in der Euroleague. Allerdings auch laut meiner Beobachtung, aber auch laut den Zahlen in der Rückrunde nicht mehr ganz so stark. Viel auch von Standards profitiert und so weiter, auch 3 oder 4 Punkte weniger. Nichtsdestotrotz aber eine starke Saison. Es gab gar nicht mal so wirklich relevante Abgänge, muss man tatsächlich sagen, abgesehen von Marc Flecken. Darauf würde ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Marc Flecken ist weg und der Ersatz kommt aus der eigenen Jugend. Atubolo hat keinerlei Erfahrung, im Profifußball hätte ich fast gesagt, aber er hat knapp 50 Spiele in Liga 3 gemacht. Aber Jonas, es ist quasi, wenn wir jetzt mit Luca Philipp starten würden. Ne? Luca Philipp hat ähnlich viel Erfahrung, ist auch U21-Torhüter, sicherlich nicht ganz auf dem Niveau von Atubolo, aber ist sicherlich ein Risiko. Der zweite Torwart ist zwar Florian Müller, aber das ist sicherlich kein Torwart, mit dem du Euroleague spielen willst, sage ich jetzt mal ganz hart.
Sagen wir es mal so, er sah bei Stuttgart nicht immer sehr glücklich aus.
Und ich wohne ja in Stuttgart und kenne auch einige Freunde und Kollegen, die VfB-Fans sind, die sehen das ganz ähnlich. Die sagen, ja, er ist okay, aber es ist vielleicht doch besser, dass er weg ist. Auch zu schwankend. Und ansonsten aber sehr, sehr viel zusammengeblieben. Außer Petersen und Jong, die aber jetzt keine so große Rolle mehr gespielt haben, ehrlich gesagt. Das heißt, Freiburg geht mit Ausnahme der Torwartposition quasi gleich in die neue Saison. Das ist natürlich ziemlich gut auf der einen Seite, aber macht sie vielleicht auch ein bisschen ausrechenbarer. Vielleicht fangen wir erstmal kurz so an, Jonas. Was würdest du denn sagen? Ich habe mir so ein paar selber Gedanken notiert. Was macht Freiburg denn generell so stark? Weil sie können ja offensichtlich viele Sachen nochmal so machen, denn sie haben fast die gleichen Spieler. Was macht Freiburg in den letzten 2 Jahren so gut, so stark, so schwierig zu bespielen?
Ja, es ist eigentlich der Kampfgeist, den die Freiburger, also alle Spieler verbindet. Also die laufen extrem viel. Das ist ja das, was ich auch schon eben gesagt habe, was wir jetzt wahrscheinlich auch anbahnen wollen. Das ist einfach eine sehr läuferische Mannschaft. Es ist eine Mannschaft, wo sich niemand auf dem Platz, von Gregoritsch vorne bis über die Seiten mit Grifo und Höhler, da ist sich niemand zu schade zu verteidigen. Die greifen zusammen an, mit Günther über die Flügel und von mir aus auch mit Cedilla, der auch schon oft Vorlagen gemacht hat, und die verteidigen auch zusammen. Also ich werde schon irgendwie das Gefühl nicht los, als wäre da schon irgendwie so die Arbeit von Christian Streich aus den letzten Jahren mit auf dem Platz. Also es sagt nicht, dass er fußballerisch jetzt immer alles richtig gemacht hat mit seinen Entscheidungen, aber er hat es geschafft, über eine Mannschaft zu formen. Und deswegen arbeitet der SC Freiburg ja auch so enorm daran, die Spieler maximal lange im Team zu halten und nicht jetzt hier, wir spielen Europa League, wir holen für mehrere Millionen den und den und den Star, sondern wir sagen, nee, wir haben doch an den Spielern hier jetzt lange genug gearbeitet, dass sie sich in Freiburg wohlfühlen, dass sie Teil des Teams sind, also versuchen wir die einfach auch zu halten. Und für mich macht sie es ehrlich gesagt noch gefährlicher, dass sie jetzt das Team weitestgehend beisammen halten konnten. Es wäre wahrscheinlich kein Vorteil gewesen, wenn sie jetzt für jeweils 10 Millionen zwei Stars geholt hätten.
Ja, also es war ja bei Freiburg schon immer so ein bisschen das Credo, wenn es gelaufen ist, dass der Star das Team war, dass es nicht den einen Star gibt und dass dann auch keiner sich irgendwie zu schade ist. Was ich noch ganz unromantisch mal ergänzen will, was einfach beim SC Freiburg auch gut ist und ja, was man auch einfach erwähnen muss, sind zwei Faktoren aus meiner Sicht. Es ist eine sehr starke Innenverteidigung, aus meiner Sicht, mit Ginter und Lienhardt, die meiner Meinung nach da eine große Rolle spielt, aber auch einfach eine enorme Standardstärke. Ne? Wenn die weg wäre, wäre Freiburg an einem ganz, ganz anderen Platz angelangt. Und die hat sicherlich auch, aber nicht nur mit Vincenzo Grifo zu tun, muss man aber auch mal so erwähnen. Das ist sicherlich eins von gar nicht mal so vielen Mitteln, ehrlich gesagt, wie Freiburg uns knacken könnte. Und deswegen werde ich mit einem hochroten Kopf im Wohnzimmer rumspringen, wenn uns das am Samstag wieder zum Verhängnis werden sollte, zum Beispiel. Und es ist jetzt ja auch so, und da sieht man nochmal, dass ein Schlüssel zum Erfolg beim SC Freiburg auch die Defensive ist, ne? Du musst es auch erstmal schaffen, Fünfter zu werden in der Bundesliga mit nur 51 Toren. Das ist nicht viel. Ich spickel jetzt nochmal kurz. Saison davor, ja, da sah es noch ein bisschen besser aus, aber das Überdurchschnittliche liegt dann eben meistens im Verteidigungsbereich. Gerade jetzt in der Rückrunde nur 20 Gegentore und das macht da schon auch einiges aus, würde ich sagen. Jetzt habe ich mir aber auch kurz aufgeschrieben, Jonas, du kannst es gerne gleich kritisch bewerten, wo ich Probleme sehe bei den Freiburgern. Weswegen ich mir diesmal wirklich sicher bin, dass die Freiburger das nicht wiederholen werden. Die werden nicht nochmal Fünfter oder Sechster. Was nicht heißen soll, dass sie Zwölfter oder Dreizehnter werden. Deshalb will ich nie gesagt haben. Ich halte diesen Torwartwechsel, der natürlich nicht zu vermeiden war, aber wirklich für ein großes Risiko. Ich habe mir das natürlich schon ein Fragezeichen notiert, aber ich sag mal so, Atobulu kann ganz großer werden. Ich habe mir das Pokalspiel angeguckt gegen Oberachern. Ja, Jonas, du weißt, glaube ich, sogar, wo es liegt. Ist gar nicht so weit weg von dem, wo wir herkommen. Oberliga. Alter, das sah nicht gut aus. Also Atobulu wirklich sehr wackelig, vielleicht auch nervös. Aber egal, was es von beidem ist, ist es so oder so schlecht. Wenn es ein Problem des Niveaus war, ist es schlecht. Wenn es ein Problem der Nervosität war, ist es auch schlecht. Weil die Konstanz war auch was Mark Flecken sehr stark ausgezeichnet hat. Naja. Was ich noch als Problem sehe, über die ganze Saison hinweg jetzt noch nicht so sehr, ist die Kadergröße. 26 Spieler für 3 Wettbewerbe, ich lach mich schlapp. Was außerdem ein Problem wird für dieses Spiel jetzt gegen uns, Nicolas Höfler wird nicht spielen können, der Freiburger Kapitän im zentralen Mittelfeld. Wer ist jetzt noch übrig? Röhl und Eggestein. Wie willst du so ein offensives Spiel aufbauen? Da fehlt mir völlig die Fantasie. Hat auch gegen Oberachern nicht gut funktioniert. Beide ausgewechselt. Höfler kam dann rein, aber Höfler darf, wie gesagt, nicht spielen gegen uns und ist auch nicht topfit. Und letztlich, man muss sich auch nur noch mal die Namen angucken. So gerne, denke ich, wird der SC Freiburg den Ball gar nicht haben wollen. Ich sehe nicht so viel kreatives Potenzial in der Mannschaft. Ne, wer sind da die Offensiven? Grifo, Gregoric, Höhler, Salai. Salai vielleicht ausgeklammert und Rizzo Doan hat natürlich auch gewisses Potenzial. Aber ich sehe jetzt bei Freiburg tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten in der Theorie, wie sie Tore schießen wollen. Ne? Einfach weil mir da im Mittelfeld, gerade im Mittelfeld, schon auch die Qualität fehlt. Und auch ein Gregoric als Stürmer. Gregoric ist ein guter Mann, ist ein absolut solider Bundesliga-Stürmer. aber das ist kein Europa-League-Stürmer.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und auch ein Gregoritsch als Stürmer. Gregoritsch ist ein guter Mann, ist ein absolut solider Bundesliga-Stürmer. Aber das ist kein Europa-League-Stürmer. Ach so, und letzter Punkt. Wir sind zwar nicht bei FIFA, ich weiß das, aber es ist keine besonders schnelle Mannschaft. Das klingt jetzt alles so, ja, dann gewinnen wir halt. Das will ich damit auch überhaupt nicht gesagt haben. Aber diese Mannschaft ist nicht unknackbar. Und also, ich habe kein ganz so gutes Gefühl. Gerade auch, was diese Entscheidung mit Noah Atubulu angeht, so mutig und so gut ich das von Grund auf finde, weil Marc Flecken war am Ende jetzt schon ein absoluter Topmann. Mhm.
Ja, also der Punkt, der mich tatsächlich am meisten überzeugt hat davon, weil die anderen Punkte, die sind eigentlich damit zu entkräften, weil sie es auch letztes Jahr schon geschafft haben. Das heißt, ja, eine solide Defensivleistung gepaart mit einer massiven Standardstärke, sowohl offensiv als auch defensiv, das gewinnt Spiele. Nicht auf attraktive Art und Weise, aber das gewinnt Spiele. Das ist natürlich am Ende für Platz 5 reicht. Da haben sie auch gewissermaßen überperformt, weil wenn ich den Kader angucke, da sehe ich auch kein Europa-League-Glanz da drin. Also zwar höchst sympathisch, aber Europa-League-Glanz ist da nicht drin. Aber diese Kaderbreite. Also ich weiß nicht, wie man sich das in Freiburg tatsächlich vorstellt, ob er einfach nur betet jeden Abend, ob er jeden Abend in die Kirche geht und hofft, dass sich nicht weitere Spieler verletzen. Weil wenn sich da 2 oder 3 Schlüsselspieler mal verletzen, dann ist da eigentlich Feierabend. Weil Wenn ich mir das jetzt hier angucke, haben sie auch letztes Jahr schon gearbeitet. Der SC besteht eigentlich aus einer Startelf, die top ist, die super zusammenhält und maximal 3 oder 4 Spielern, die immer eingewechselt werden. Der Rest ist eigentlich Kanonenfutter. Der maximal vielleicht auch, ja, der, wenn sie in ihrem Leben 2 oder 3 Mal falsch abgebogen wären, die auch zweite Liga spielen könnten. Wie jetzt auch zum Beispiel in Merlin Röhl. Ja, okay, aber ob der jetzt schon Bundesliga-Niveau hat, der kommt aus Ingolstadt, das kannst du jetzt auch nicht direkt wissen. Und ja,
der wird jetzt spielen müssen.
Der wird spielen, ja. Und eigentlich, und das ist ja das Kuriose beim SC Freiburg, eine Doppelsechs bestehend aus Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein. Entschuldigung, da lacht sich doch jeder schlapp, wenn die Europa League spielen normalerweise.
Das hat aber funktioniert.
Aber es funktioniert, weil beides Laufmonster sind, weil Höfler eine Mentalitätsmaschine ist. Hätte Höfler auch nur 10% weniger Mentalität in seinen Knochen, könnte der auch dritte Liga spielen. Aber er hat eben diese Mentalität und deswegen ist er auch zu Recht der Kapitän, er ist zweiter Kapitän, glaube ich, nach Christian Günther, aber ist Schlüsselspieler dieser Mannschaft.
Absolut.
Aber jetzt, er fehlt und auf einmal stehst du da und kannst nicht einfach wie wir sagen, ja komm, dann spielt halt ein Finn-Ole Becker oder dann spielt halt ein Samar Sekou oder dann spielt halt ein Geiger, wenn er fit wäre oder ein Stiller oder wir stellen das ganze System um, weil wir viel zu viele Spieler haben. Ja, das geht beim SC Freiburg einfach alles nicht.
Und 26 Spieler, Jonas, ne? Und ja. Freiburg spielt international. 26 Spieler, das ist der kleinste Kader der ganzen Liga. Der Kader von Heidenheim, von Bochum, von Köln ist größer und die spielen bekanntlich nicht international.
Ja, also ich sehe tatsächlich auch für die Saison jetzt nicht, ja, mega rosig für den SC. Es gab ja auch schon mal ein Jahr, das ist jetzt längere Zeit her, da sind sie dann nach Europa gekommen und zack waren sie im Abstiegskampf, weil sie eben diese Mehrspiele nicht kompensiert bekommen haben. Das glaube ich jetzt mal nicht, aber es würde mich schon auch sehr wundern, wenn es der SC wieder unter die Top 5 oder Top 6 schaffen würde, weil dann muss ich wirklich sagen, dann Chapeau Christian Streich, dann machst du aus Spielern, die eigentlich nicht so viel Potenzial in sich tragen, wirklich Diamanten.
Ja, was man natürlich schon sagen kann, ist, dass der SC Freiburg eine Top-Jugendarbeit hat und dass das ihn wieder retten könnte. Ne? Wenn dann doch Spieler wie Rosenfelder, Makengo oder Noah Weishaupt durchstarten sollten oder auch ein Junior Adamu, der auch Geld gekostet hat, fit sein sollte. Ne? Also, dass dann Leute aus der zweiten Reihe quasi diese Lücken schließen, dann kann sich alles nochmal verändern, weil der SC Freiburg ist in der Jugend absolut top, hat eine top zweite Mannschaft und das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Trotzdem, ja, wirkt es jetzt doch irgendwie nach Mittelfeld auf mich. Mhm. Wenn auch vielleicht vorderes Mittelfeld.
Ja, und ich weiß nicht, ob da noch was passieren wird, weil man hat ja jetzt auch enorm viel Geld eigentlich sogar eingenommen.
Ja.
Flecken und Kevin Schade an das gleiche Team verkauft, an Brentford, wenn ich mich nicht irre, für 25 und 13 Millionen, also da bist du allein schon mal bei knapp 40 Millionen und hast dann lächerlich wenig im Vergleich dazu ausgegeben. Und du hast ja auch noch die Gelder bekommen für die Europa League. Also es sollte eigentlich Geld da sein, um auch ein bisschen was in der Kaderbreite zu tun. Aber das ist jetzt nur der Rat aus der Ferne, weil für das Spiel jetzt am Samstag spielt es natürlich keine Rolle, weil jetzt sind sie noch fit.
Absolut. Was ist jetzt aus deiner Sicht gegen Freiburg besonders oder besonders wichtig? Oder ist es vielleicht einfach so, dass man jetzt sagen muss, okay, wir gucken nur auf uns? Aber ich bleibe dabei, ne? Freiburg ist nicht die Mannschaft, die total überraschend spielen wird. Mhm.
Ja, also der Fokus muss im Training ganz klar auf der Verhinderung der Standards liegen. Also da rede ich auch wirklich davon. Eckbälle, dumme Freistöße vermeiden. Wenn ich jemanden sehe, und ich bin mir auch sicher, da werden auch die ganzen Co-Trainer und Matarazzo auf die Spieler einwirken, im Kreis 30 Meter Radius ums eigene Tor keine blöden Foulspiele. Das, darauf spekulieren sie. Dann kommt Vincenzo Grifo und schlägt die Dinger auf seine großen Innenverteidiger. Das ist das Spielsystem der Freiburger. Die wollen diese Fouls ziehen. Also gebt ihnen nicht diese Geschenke. Das ist ganz, ganz wichtig. Unnötige Eckbälle vermeiden und so weiter. Und ja, dann ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Flügel unter Kontrolle bekommen. Also wir müssen die Zweikämpfe auf den Flügeln gewinnen. Pavel muss sein Duell mit Christian Günther gewinnen und auf der anderen Seite muss ein Bülter, wenn er da spielen sollte, in Zusammenarbeit vielleicht mit einem Kevin Vogt oder mit einem Cholloy, den rechten Flügel, vielleicht einen Doan mit, in Zusammenarbeit mit einem Sedilia unter Kontrolle kriegen. Also auf den Flügeln wird das Spiel gewonnen werden, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, und Freiburg wird sicherlich auch viel flanken, ne? Typischerweise ja. Wir wahrscheinlich auch, aber ich denke schon, dass dieser Standardfaktor nicht zu unterschätzen ist gegen den SC und dass der SC auch, ja, wenn es mal gut läuft, relativ schnell an den Punkt kommen kann, wo es dann schwierig für sie wird, gefährlich vors Tor zu kommen. Gegen Oberachern war das dann auch, ja, ein bisschen wie bei uns, aber ne, man muss ja auch sagen, Oberachern spielt Oberliga. Der SC Freiburg hatte wirklich in der ersten Halbzeit riesige Probleme aus meiner Sicht. Und dieses 0:2 ist wirklich schmeichelhaft. Oberachern hat da einen super Job gemacht. Oder auf der anderen Seite Freiburg einen sehr schlechten. Freiburg war massiv darauf angewiesen am Ende, dass Oberachern die Puste ausgegangen ist. Weil das ja wirklich das Spiel ihres Lebens war. Muss ich mal klar machen, Jonas. Oberachern trainiert 3-mal die Woche. Das trainieren manche Bezirksligisten genauso viel. Und hat da wirklich die Freiburger vor Probleme gestellt, ging sogar vermeintlich 1:0 in Führung, dann doch der Abseitspfiff, also gucken wir mal. Nichtsdestotrotz würde ich niemals sagen, dass wir da als Favorit ins Spiel gehen, weil insbesondere gegen Freiburg ist es völlig albern, sowas zu machen wie irgendwie ein Head-to-Head-Vergleich und zu sagen, ja, wir haben doch einen viel besseren Einzelspieler. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber selbst wenn es so wäre, spielt das gegen Freiburg kaum eine Rolle, weil es auch ein Team ist, das wirklich sehr gut und sehr genau eingestellt ist, das sehr genau auch weiß, was Christian Streich sehen will. Und wir wissen das mittlerweile hoffentlich auch. Das wird man dann aber am Samstag sehen müssen.
Genau, das ist der Punkt. Wir werden ja am Samstag auch im Stadion sein, das heißt, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Bundesliga-Start wieder. David, was ist dein Gefühl? Also es ist ja in Sinsheim, Gott sei Dank. Das heißt, wenn es in Freiburg wäre, mit der Freiburger Heimstärke, wäre es natürlich deutlich unwahrscheinlicher, dass wir das Spiel für uns entscheiden könnten. Aber gehst du mit, dass wir mit einem Unentschieden leben könnten? Oder sagst du, nee, das erste Heimspiel der Saison, wenn nicht gerade Bayern, Dortmund oder Leipzig oder Leverkusen kommt, sollten wir gewinnen. Wie stehst du da dazu?
Ja, also ich bin vielleicht noch geprägt von der letzten Saison und könnte deswegen selbst mit einem Unentschieden sehr, sehr gut leben. Einfach weil Freiburg in den letzten beiden Jahren so, so gut funktioniert hat. Aber ich verstehe auch Matarazzo zu 100%, der gesagt hat, natürlich, wir wollen schon das Spiel gewinnen. Mhm. Das ist das klare Ziel. Und ich hoffe, dass man das auch sieht und dass wir auch aus dem mutmaßlich mehr Ballbesitz da was machen können. Aber du wirst mich nach einem 1:1 sehr wahrscheinlich nicht unglücklich erleben.
Ja, also ich glaube, dass das Spiel in etwa so ablaufen wird, wenn wir es schaffen, in der ersten Halbzeit oder sogar eher in den ersten 25 Minuten ein Tor zu schießen, dann ist die Chance, dass wir das gewinnen, sehr, 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 sehr hoch. Sollte aber das Spiel lange Zeit, vielleicht bis in die 60. Minute, 0:0 stehen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel spät gewinnen, enorm, und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn überhaupt Freiburg das Spiel spät gewinnt, steigt. Also wir sollten uns darauf konzentrieren, das Spiel schon von Anfang an ernst zu nehmen und von Anfang an aufs Tor zu gehen. Also nicht erstmal abwartend spielen, sondern von Sekunde 1 die Freiburger zu pressen, aus der Bredouille zu locken und unter Druck zu setzen. Ich glaube, das ist der Schlüssel gegen Freiburg.
Ja, und das deckt sich doch auch ziemlich mit meinem Gefühl. Jetzt waren die Freiburger in der letzten Saison auch relativ auswärts stark, aber sei es mal so. Es ist relativ schwierig, hier eine Vorhersage zu wagen. Ich glaube, wir gehen nicht mit dem schlechtesten Gefühl ins Spiel und ich freue mich auch sehr, am Samstag dort zu sein. Es gibt noch etwa 4000 Tickets. Das heißt, wenn ihr auch noch mit dabei sein wollt, die Möglichkeit besteht noch. Vielleicht wollt ihr sie ja nutzen. Ich hätte zum Abschluss noch ein, zwei Punkte aus dem Bereich Gemischtes, die ich für relativ wichtig halte, Jonas. Über die man vielleicht noch ganz kurz sprechen sollte. Wobei erstmal vielleicht ein ganz kurzer Newsflash zwischenrein, ohne das jetzt ganz ausführlich kommentieren zu wollen. Es gibt Gerüchte, dass der VfB und Sebastian Hoeneß sich um Angelo Stiller bemühen würden. Und Trabzonspor bietet angeblich um Kasim Adams mit, was uns sicherlich sehr helfen würde. Bei Stiller kann man da, glaube ich, sehr, sehr gespaltener Meinung sein. Wir bleiben da dran und diskutieren das natürlich, wenn es da heißer werden sollte. Dritter Punkt, der ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig. Es gab ja etwas Querelen um die Erhöhung der Parktickets auf 10 Euro am Stadion, das angeblich wiederum von der Stadt Sinsheim kam. Das wird jetzt erstmal ausgesetzt und bleibt bei 5 Euro. Da gab es wohl ein ziemliches Hin und Her. Man versucht das aktuell zu klären. Das ist natürlich schon was die Fans und auch uns dann zu Recht aufregen würde, wenn man hier ja eine nicht ganz nachvollziehbare Erhöhung einfach durchziehen würde. Aber die Fronten scheinen da noch nicht so ganz geklärt zu sein. Aber das ist vielleicht ganz wichtig für die Anreise übermorgen. Es bleibt jetzt erstmal bei 5 Euro und es wird da sozusagen weiter verhandelt zwischen dem Verein und zwischen der Stadt Sinsheim, die da ja auch mit im Boot ist. Sowas darf man nicht vergessen, das kann dann auch nicht alleine entschieden werden. Und jetzt der letzte Punkt, Jonas, der mich persönlich durchaus betroffen macht, muss ich sagen, ist, dass die TSG und das auch nach meiner Beobachtung heimlich still und leise auf der Website vermeldet hat, dass das TSG-Radio nicht fortgeführt wird. Begründung hierfür sind die geringen Hörerzahlen und in dem Zusammenhang würde es sich nicht mehr lohnen. Das ist sehr schade, denn mir passiert es leider doch ab und zu, dass ich dann mal unterwegs bin und zumindest Teile des Spieles dann verpasse, aus schlechter Planung zum Beispiel. Und ich weiß ja auch dadurch, dass ich da selbst kommentiert habe, dass jetzt nicht niemand dazuhört. Ne? Also ich glaube, so eine Zahl von mehreren hundert Leuten, die gleichzeitig live zuhören, ist jetzt für TSG-Verhältnisse auch nicht völlig katastrophal. Und das ist zum Beispiel weit höher als die Anzahl der Menschen, die gleichzeitig sich die Live-Pressekonferenz anschaut, die ich mir heute Morgen zum Beispiel angeschaut habe. Und Jonas, was ich jetzt gar nicht verstehen kann, ich bin auch auf deine Einschätzung gespannt, du bist da vielleicht nicht so involviert wie ich, der ja auch, wie gesagt, einmal mitreportieren durfte, ist, dass der Verein und auch die ganzen Beteiligten weiterhin reportieren werden, aber eben nur die Blindenreportage machen. Also die Blindenreportage, ich habe mich extra erkundigt, wird wohl nicht eingestellt. Ist ja auch richtig, ne? Sonst könnten die Sehbehinderten das weiterhin nicht verfolgen. aber es ist nicht mehr möglich, diese Reportage außerhalb des Stadions zu konsumieren, per Stream. Das ist jetzt die, in Anführungszeichen, tolle Änderung, die ich nicht ganz verstehen kann, weil ja weiterhin die ganzen Menschen wie Marco Schulz, Rebecca Allgeier und so weiter, David Wilke und so weiter dort sitzen werden und kommentieren werden.
Das heißt, mal kurz für mich, das heißt, die Personen machen sich weiterhin die komplette Arbeit, nur dass es einfach nicht mehr öffentlich gestreamt wird.
So habe ich das verstanden.
Hä?
Also die Blindenreportage, die macht ja quasi jeder Verein, ne? Und teilweise ja, aber nur bekommt, für 6 Sehbehinderte im Stadion, ich weiß das, aber so ist es dann halt.
Ah, ist es dann so, dass dass Sehbehinderte, die sich ein Ticket fürs Stadion gekauft haben, dann diese, über ein Headset das dann hören, oder?
Korrekt.
Okay, und aber wenn du außerhalb des Stadions bist, hast du keine Möglichkeit, auch als Sehbehinderter daheim auf der Couch das zu hören?
Ab sofort nicht mehr, genau.
Okay, da frage ich mich, wo ist der Sinn dahinter? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein großer Aufwand ist, das einfach irgendwie auf der Webseite zu streamen.
Also ich gehe davon aus, dass man sich sicherlich die Auswärtsspiele spart, vermute ich mal. Ne? Das ist ja dann nicht mehr nötig. Es gab ja jetzt Reportagen von dem angesprochenen Team zu jedem Pflichtspiel. Auswärts war es dann beispielsweise so, dass ich dann ja zusammen mit Rebecca im Presseraum oder in einem Raum saß mit der Technik und dort kommentiert habe, obwohl niemand sonst im Stadion war, weil da einfach die ganzen technischen Möglichkeiten waren.
Ja.
Das heißt, man spart sich zwar die Hälfte der Spiele, aber es ist bei Heimspielen eben niemandem möglich, von außerhalb den Kommentar der Menschen zu verfolgen. Und das finde ich persönlich schon, gelinde gesagt, riesigen Humbug. Weil man hat ja dann weiterhin die Technik vor Ort, weiterhin die Headsets und so weiter, das spart man sich ja auch nicht. Und weiterhin sitzen da Personen, die das professionell machen, ne? Also zum Beispiel Marco Schulze oder Rebecca Allgeier oder Francesco Romano und so weiter sind ja alles Journalisten, die hocken sich dann dahin und machen das dann eben für 10 Leute weiterhin bei den Heimspielen, ohne dass es jetzt jemand, der vielleicht gerade im Urlaub ist, auf einer Autofahrt ist, verfolgen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch Geld spart oder was das soll.
Aber nee, so ist es letztlich also meine Meinung dazu ist, dass dieses TSG-Radio, das sollte ein Angebot von einem Bundesligisten sein, auch, lass es nicht nur für Sehbehinderte daheim sein, also nicht nur dieser Inklusionsgedanke ist wichtig, sondern auch einfach für Leute, die beispielsweise daheim kein Sky oder The Zone haben.
Genau.
Auch das soll es ja noch geben. Und lass es nur unabhängig vom Spieltag 100 bis 200 Leute sein, die das nutzen.
Und es waren ja viel mehr. Ne?
Also. Ja, aber lass es nur diese 100 Leute sein. Dann ist es doch, für einen Verein, für einen Bundesliga-Verein, komplett irrelevant, wie wenig Geld da im Vergleich zu dem, was da außenrum passiert, ausgegeben wird. Also das muss doch kein Plusgeschäft sein. Beziehungsweise das ist doch einfach ein Angebot von einem Bundesligist an seine Fans, an seine Fangemeinde, wo man nicht darüber nachdenken müsste, ob das jetzt wirklich von 100 oder von 500 oder von 2000 Leuten gehört wird. Weil, wie gesagt, die Arbeit machen sich die Personen ja trotzdem. Und ich finde es dann einfach nur ein bisschen mangelnde Wertschätzung, wenn man dann sagt, okay, jetzt sparen wir uns ein bisschen Geld, weil wir es nicht mehr streamen oder weil wir es nicht mehr an jedem Spieltag machen. Ja, das ist, finde ich, ein bisschen eine Verarsche, weil das ist in Anführungszeichen so wenig Geld, das ist wahrscheinlich das, was André Kramaric an einem halben Tag verdient, um mal ein bisschen das
Blöd zu sagen. Aber fürs ganze Jahr gerechnet schon wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ja, finde ich ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich finde, ja, ich habe da auch gerne mal reingehört oder du sagst ja auch, wenn du gerade mal unterwegs bist oder man kommt irgendwie zu spät zum Spiel, weil man noch irgendwo unterwegs ist, selbst wenn man es nicht immer nutzt, aber allein diese Möglichkeit, dass ein Verein Sachen anbietet, ich finde, es bringt einen Verein einfach voran, dass man einfach eine Menge Dinge hat für verschiedene Leute, dass man jeden abholen möchte, auch vielleicht Leute, die sich Sky nicht leisten können oder wollen. Finde ich einfach ein bisschen schade.
Ja, also wie gesagt, wir kennen die genauen Hintergründe nicht. Ich weiß das ein oder andere eben nur, weil ich da mal selbst vor Ort war und ich fand jetzt natürlich die Hörerzahlen, die ich da gesehen habe vor Ort vom Techniker, gesagt bekommen habe, nicht berauschend. Aber ne, wenn du mehrere hundert Leute immer parallel zuhören hast, ist das jetzt auch nicht verkehrt. Und man darf jetzt nicht davon ausgehen, ne, dass jetzt irgendwie, egal ob jetzt Marco Schulze, Rebecca, wer auch immer, da Gelder in einer Höhe bekommen haben, die zum Leben reichen würden. Also, weißt du, wie ich meine? Das sind jetzt, ja. Wenn ich mich da richtig erinnere, auch das dünnes Eis, dann geht es hier eher um Aufwandsentschädigung und auch viel um, ja, im weitesten Sinne noch Ehrenamt bei den Leuten. Das heißt nicht, dass sie es komplett umsonst machen. Nee, wie gesagt, man fährt da ja auch teilweise weite Strecken und so weiter. Die wohnen nicht alle vor Ort, das weiß ich auch. Aber es geht wirklich nicht um hohe Summen. Nach dem, was ich zumindest da so wahrgenommen habe, gerade wenn man es natürlich vergleicht. Und es ist natürlich immer schade, wenn irgendein Angebot eingestellt wird. Und ich will jetzt da gar nicht zu tief reingehen eigentlich, aber die TSG hat jetzt nicht so viele Angebote. Ne? Auf YouTube, ja, find ich, sind wir sehr bemüht. Sind wir sehr bemüht, haben auch tolle Formate, die aber, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Jonas, nicht erfolgreich sind. Bei den Aufrufzahlen muss man teilweise wirklich lachen. Es gibt auch das, ne, keine Kritik, aber es ist einfach ein Fakt. Wir sind, glaube ich, das einzige Bundesliga-Team. Gut, Darmstadt-Heidenheim weiß ich jetzt nicht, aber das einzige, in Anführungszeichen, Bundesliga-Team seit Jahren, das damit dabei ist, ohne einen eigenen Vereins-Podcast oder Interview-Podcast oder wie auch immer. Das existiert auch nicht. Oder wir haben auch keine wirklichen Langstreckenformate, egal ob jetzt Audio, visuell, wie auch immer.
Ja, weil das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen an diejenigen, die uns da nicht seit Jahren verfolgen, sondern es ist natürlich auch eine große Stärke von uns, dass wir das komplett selbstständig machen und losgelöst vom Verein, weil wir dadurch komplett frei sprechen. Also wir haben überhaupt nichts mit dem Verein zu tun. Es interessiert keinen bei der TSG, was wir hier seit 4 Jahren machen. Das ist ein Angebot, oder sind es 4 Jahre? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Knapp.
Mehr als drei.
Ja, es ist ein Angebot von uns zwei, weil wir einfach Bock darauf haben. Es ist aber noch nie jemand wirklich aktiv von der TSG auf uns zugekommen und hat gesagt, ey, es ist ja toll, was ihr hier macht von der TSG oder hier, wir geben euch mal das oder wir machen mal das Angebot, um mal, oder wir machen mal Werbung dafür, einfach nur um ein breites Angebot an die Community, nichts davon. Und das brauchen wir auch alles gar nicht, aber es zeigt einfach nur im Vergleich zu anderen Vereinen, wie zum Beispiel Gladbach, klar, es ist ein größerer Verein, die haben wahrscheinlich 15 Podcasts und auch davon 3 wahrscheinlich, die irgendwas mit dem Verein zu tun haben. Und wir sind wirklich die einzigen, die hier Woche für Woche unsere Zeit opfern, wir machen es gerne, aber ja, nur damit ihr mal versteht, da kommt angebotstechnisch von der TSG gar nichts, sondern wir machen das komplett alleine und selbstständig. Das hat überhaupt nichts mit dem Verein zu tun.
Während wir natürlich auch mit dem TSG-Radio gar nichts zu tun hatten, abgesehen davon, dass ich eben einmal da Co-Kommentator war sozusagen, was aber der Verein natürlich auch wusste. Und vor dem Hintergrund finde ich es natürlich nochmal doppelt schade. Aber ich denke mir einfach nur so als Fan des Vereins, dass mehr Angebote für die Fans einfach besser sind. Und wir decken ja jetzt, das klingt jetzt wie Selbstbeweihräucherung, so meine ich das gar nicht, aber faktisch decken wir als zwei Fans neben unseren Jobs einen Bereich ab. Und zwar jetzt weniger, oder eigentlich ja auch deswegen, weil es diese Lücke gab. Ich wäre jetzt auf diese Idee wahrscheinlich gar nicht gekommen vor 3 Jahren, wenn ich gesehen hätte, oh, es gibt schon 3 Podcasts. Ne, und sogar schon einen Vereinspodcast. Es war ja vielleicht eher so rum. Und deswegen ist es schade, dass das TSG-Radio, was ja jetzt schon ein verwandtes Angebot war, aber auch null Konkurrenz und ein befreundetes Medium, jetzt eingestampft wird und es ja auch keinen Ersatz gibt. Also ich habe mir ja eher gedacht, dass man dieses Team vom TSG-Radio irgendwie nimmt und mit denen dann irgendwie noch zusätzlich irgendwie einen Interview-Podcast installiert oder so. So hätte ich das weitere Vorgehen der TSG eigentlich erwartet. Offensichtlich wird das nicht passieren, weil man da sehr kühl und nüchtern auf die Zahlen guckt, aber ich sag mal so, manche Sachen müssen jetzt ja auch nicht wirklich sich, oder anders, es muss nicht alles total sich rechnen, ne? Es ist von vornherein klar, dass ein von der TSG Hoffenheim produziertes Video keine Millionen Aufrufe haben wird auf YouTube. Da muss man mit anderen Maßstäben rangehen. Trotzdem werden es die Fans sehr wertschätzen. Und trotzdem weiß man ja auch gerade in der heutigen Zeit, ne, wir sitzen jetzt hier ohne Einkommen für diesen Podcast und produzieren diesen Podcast jetzt ja ohne hier horrende Summen ausgeben zu müssen. Weißt du, wie ich meine? Also diese Angebote sind jetzt nicht unglaublich teuer für einen Verein, der im Durchschnitt Spielergehälter von 1,6 Millionen pro Jahr zahlt. Wie zum Beispiel, also wie verschiedene Medien berichten. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen Whataboutism, aber wie auch immer, was ich daran hauptsächlich schade finde, ist, dass dieses Angebot, dass wir einfach angebotstechnisch nicht sehr breit aufgestellt sind und dass ich einfach das TSG Radio ein gelungenes Format fand. Vielleicht reden wir jetzt auch über was die Fans gar nicht interessiert. Was ich vielleicht da noch ergänzen würde, wenn jetzt ihr als Zuhörer denkt, ja, das finde ich irgendwie auch doof, ihr könnt der TSG durchaus auf Social Media schreiben. Wenn euch das stört, wenn euch das nicht stört und ihr die Entscheidung richtig findet, ist es natürlich auch okay. Ich kann ja auch mal, oder wir können da ja auch mal eine andere Meinung haben. Aber mir schien das Ganze eigentlich ein sehr sinniges Vorgehen. Mhm. Wie gesagt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja weiterhin bei Heimspielen da Menschen sitzen und kommentieren und man sich trotzdem dagegen entschieden hat, das irgendwie zu streamen. Wie gesagt, die genauen Hintergründe sind mir völlig unbekannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier jetzt wirklich relevant Geld spart, oder? Ich weiß es doch auch
nicht. Nee. Ja, und es ist einfach faktisch so, dass du jetzt, wenn du kein Ticket fürs Stadion gekauft hast, beziehungsweise du kein Sky- oder DAZN-Abo hast, hast du mittlerweile, wie vor 20 Jahren, keine Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen, außer bei SWR 1, wo alle Stunde mal zwei Minuten drüber geredet wird, oder der gute alte Teletext oder halt die Kicker-App.
Ansonsten es gibt schon Radioreportagen, das muss man schon sagen. Und ich glaube, die kann man auch theoretisch durchgehend hören. Ich glaube, als Konferenz dann zwar.
Als Konferenz, ja, bei Radio Deutschland. Oder wie hieß das? Sportradio Deutschland?
Genau, da gibt es mit Sicherheit auch Angebote. Also der Markt ist jetzt nicht komplett leergefegt, aber ich fand es einfach was Schönes für einen Verein, das zu haben, der ansonsten jetzt nicht so viele Angebote hat. Wie gesagt, ich sage es nochmal an der Stelle gerne, viele unserer YouTube-Formate absolut gelungen, aber im Vergleich zu den Zahlen, die ich da gesehen habe, fürs TSG-Radio ist das ja alles auf einem ähnlich niedrigen Niveau und deswegen bin ich da überrascht, dass man da jetzt so reagiert und da dann irgendwie jetzt minimal Kosten sparen will oder vielleicht gibt es aber auch ganz andere Gründe, ich weiß es nicht. Ob vielleicht auch einzelne Personen nicht mehr weiter kommentieren wollten. Das kann ich mir aber am besten Willen nicht vorstellen, weil ich selbst genug Leute kennen würde, die man da hinsetzen könnte. Aber gut, lassen wir das. Ich finde es auf jeden Fall schade und wie gesagt, ihr müsst euch selbst überlegen, als unsere Zuhörer, als TSG-Fans, ob ihr da denkt, ja, ich schreibe mal kurz auf Instagram, dass ich das auch schade finde an die TSG. Vielleicht überlegt sie sich das nochmal. Ne? Manchmal kann ja auch, Demokratie was verändern. Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass Demonstrationen oder Meinungsäußerungen nichts verändern würde. Es verändert durchaus mal was.
Genau. So ist es. Aber grundsätzlich natürlich schade, weil es mag nur eine Kleinigkeit sein, aber wenn man halt wenig Angebote liefert, dann braucht man sich auf der anderen Seite, das eine hat jetzt nicht viel mit dem anderen zu tun, aber weil es eine Kleinigkeit, aber wenn man so kleine Angebote mal weglässt, die ja für die Fans sind, ohne dass es dem Verein Geld in die Taschen spült, weil auf der anderen Seite sollen wir ja auch für 90 Euro die Trikots kaufen und für viel Geld das Stadion besuchen und so weiter, wenn man solche kleinen Angebote lässt oder auch ansonsten wenig Angebote hat, um mit den Spielern oder halt mit den Fans in Kontakt zu treten, braucht man sich auf der anderen Seite auch nicht wundern, wenn man dann mal bei einem halbleeren Stadion ist. Also, weißt du, das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun, aber das sind diese Kleinigkeiten, wo man sich so manchmal denkt, weiß ich nicht. Also, wenn du dir denkst, ja, wir haben ja bei der TSG nicht so viele Fans wie bei Gladbach, deswegen lohnt sich's nicht, dann willst du aber diesen Kreislauf auch nicht wirklich intensiv durchbrechen. Und das hat einfach so ein kleines Geschmäckle, weswegen ich mir wünschen würde, dass da vielleicht ein bisschen mehr passieren würde, außer ein paar lustige Social Media Reels oder ein paar, YouTube-Videos, die man sich dann als Fan angucken kann und mehr auch nicht. Aber das ist nur so ein kleiner Gedankenanstoß zum Schluss. Ob das jetzt wirklich was verändert. Im Endeffekt haben wir uns jetzt so ein bisschen den Frust von der Seele geredet. Und genau. Hast du ansonsten noch irgendwas Organisatorisches oder sind wir jetzt eigentlich am Ende angelangt?
Nö, ansonsten alles gut soweit, das musste jetzt mal sein. Wie gesagt, da bin ich vielleicht auch selbst ein bisschen zu sehr involviert als jemand, der davon beteiligt war und das auch sehr gerne gemacht hat. Und ich wäre da auch gerne weiterhin als Backup sozusagen mit dabei gewesen und deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz uneigennützig, aber ist es trotzdem zu 100% meine Meinung, auch aus objektiver Sicht. Und deswegen ganz kurz vielleicht noch, um mal wegzukommen, zum Schluss eine Empfehlung der Woche. Diese Woche ist ja die Jubiläumswoche 60 Jahre Bundesliga und ich habe direkt mal heute mir eine Doku reingezogen zu diesem Thema und ich war doch positiv überrascht. Ist vielleicht doch eher für Leute sozusagen, die ganz gerne mal so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, aber auch ganz gut, um sich auf die neue Saison so ein bisschen emotional vorzubereiten. Das ganze Ding gibt es in der ZDF-Mediathek und heißt 60 Jahre Bundesliga mit Béla Réthy. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihm selbst als Kommentator, aber das ist auf jeden Fall sehr nett und unterhaltsam gemacht und es ist sehr gut gelungen, da in 60 Minuten Bundesliga so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, rüberzubringen und doch zu zeigen, ja, das ist doch eigentlich alles ganz geil, was wir hier machen. Und Fußball ist doch, ja, ein sehr, mehr als nur ein netter Zeitvertreib, sagen wir mal so.
Sehr gut. Dann wissen wir jetzt auch alle, was wir bis Samstag 15:30 machen, weil den Hoffefunk habt ihr ja jetzt schon durchgehört. Also werdet ihr jetzt wahrscheinlich einfach nur traurig auf eurer Couch sitzen, bis der nächste Hoffefunk draußen ist. Aber da ist so eine ZDF-Doku doch nicht das Schlechteste. Dann drücken wir jetzt unserer TSG fest die Daumen, dass wir gelungen in die Saison 2023-24 starten. David, wir sehen uns im Stadion. Und hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch dir für deine Meinungen und für diese Folge. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder hoffentlich mit 3 oder einem Punkt auf dem Konto. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.